wenn wir wieder einander besuchen könnten, einander umarmen könnten, einkaufen gehen ohne Maske. Wäre das schön, wenn wir wieder hier normal Gottesdienst feiern könnten, Königskinder könnten sich treffen, Hausgeisttreffen könnten wir abhalten. Wäre das schön, wenn wir wieder Geburtstage feiern könnten, Konzerte besuchen, ins Stadion gehen. Könnten wir wieder Pläne machen? Was machen wir im Urlaub, in den Sommerferien? Das kann man ja kaum planen. Wäre das schön, wenn man wieder planen könnte? Ihr Lieben, ich weiß nicht, wonach ihr euch da am meisten sehnt. Wäre das schön, wenn es wieder normal wäre? Vieles fühlt sich im Moment unnormal an und einfach aus dem Grund, weil es unnormal ist. Fühlt sich fremd an, vielleicht sogar falsch. Gottesdienst über Laptop, Besuche übers Telefon, Freunde treffen über Zoom oder über Skype. Normal, die normale Normalität zurückzugewinnen, das wäre doch schön, dass alles so ist, wie wir das kennen. Gewohnt, ohne komische Störungen und Maßnahmen. Auch wenn vieles jetzt über elektronische Medien passiert, gibt es doch auch vieles, was wir verschieben. Manches auf unbestimmte Zeit. Besuche und Termine feiern. Ich habe schon einen Termin für April nächsten Jahres für eine große Geburtstagsfeier, weil es in diesem Jahr nicht ging. Manches versuchen wir online, manches fühlt sich komisch an. Wir ticken da sehr unterschiedlich. Für manche ist das völlig normal, andere kriegen da nicht so richtig den Zugang zu. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr heute mit dabei seid und euch nicht abhalten lasst. Und ich finde es auf jeden Fall besser als nichts. Wenn wir Mittwoch oder am Donnerstag Hauskreis haben, denke ich am nächsten Tag immer, Mensch, ach, wir haben uns doch gerade gesehen, das ist doch schön. Aber natürlich, trotz aller Dankbarkeit für diese technischen Möglichkeiten, die wir haben, ist das natürlich nicht wirklich ein Ersatz für reale Treffen. Wobei, wenn man es genau nimmt, ist das auch real. Das ist eine Realität, und zwar die, die wir jetzt haben. Und zwar real im Gegensatz zu einem Traum oder einer Einbildung. Ihr Lieben, in den Medien hören wir seit einiger Zeit einen neuen Begriff. Da ist die Rede von einer anderen oder von einer neuen Normalität, an die wir uns gewöhnen müssen. Das Coronavirus wird nicht einfach verschwinden, wird gesagt, es kann Monate oder sogar Jahre dauern, bis es einen Impfstoff gibt für alle und wie der wirkt und überhaupt, man weiß so vieles im Moment einfach nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass wir unser Leben bis auf die Zeit danach verschieben, vor allem wenn wir nicht wissen, gibt es dieses danach eigentlich? Gibt es das, dass es so wird, wie es vorher war? Natürlich kann es auch nicht sein, dass wir einfach alle Bedenken in den Wind schießen und so tun, als sei das alles gar nicht so schlimm und ein kleiner Schnupfen hat noch nie jemandem geschadet. Der Weg lautet, wir müssen uns jetzt in diesem Moment mit dieser Normalität irgendwie zurechtfinden. Wir müssen Wege finden, wie wir Dinge in Einklang bringen. Nicht so wie vorher, aber trotzdem Lebensqualität entwickeln. Und vor allem das Leben nicht auf irgendwann verschieben, wenn erstmal alles wieder normal wird. Und was ist, wenn es das nicht wird? Wie kann ich jetzt leben? Ich glaube, das ist eine Frage und eine Herausforderung, die sich uns jetzt stellt. Wie finde ich jetzt eine andere Normalität, eine neue Normalität? Abgesehen davon war das schon immer so, das Leben sich verändert hat, die Umstände waren schon immer nicht bei jedem perfekt. Wir müssen uns immer mit dem auseinandersetzen, was gerade ist. Ihr Lieben, ich habe für heute eine weitere Ostergeschichte aus dem Neuen Testament rausgesucht, die wir uns ansehen wollen. Wir haben sie gerade schon in der Lesung gehört. Und da geht es um diesen Jünger Petrus. Petrus wurde als einer der ersten von Jesus berufen. Er wurde berufen, Jesus zu folgen und sein Schüler zu sein, sein Jünger zu sein. Und bereits bei der Berufung geschieht etwas Außergewöhnliches nachzulesen in Lukas 5, dieser große, unwahrscheinliche Fischfang. Petrus erlebt, wie seine Schwiegermutter von Jesus geheilt wird. Petrus erlebt, wie Jesus predigt. Er zieht ja mit ihm und seiner Truppe durch die Lande. Petrus erlebt, wie Jesus von Gott spricht, als einem liebevollen Vater. So, er spricht so vertraut von ihm und vor allem auch mit ihm. Petrus erlebt, wie Jesus einen Sturm stillt, wie er Menschen versorgt. Petrus erlebt, wie er selber unterzugehen droht auf dem Wasser. Und vieles, vieles mehr. Und schließlich erlebt Petrus den Tod seines Freundes und Meisters Jesus. Traurigkeit, Enttäuschung, vielleicht sogar Wut, Zukunftsangst. All das wird sich bei Petrus in seinem Innenleben abgespielt haben. Und dann ist er auf einmal da, Jesus. Ähnlich wie beim ersten Mal bei seiner Berufung erlebt Petrus Jesus als einen, der ganz konkret in seinen Alltag hineinkommt. Er erlebt Jesus als einen, der seine Alltagssorgen kennt. Der weiß, wir haben uns hier wieder abgemüht und nichts gefangen und der daran Anteil nimmt. Er erlebt Jesus als einen, der sich kümmert, und zwar im wahrsten Sinne. Er bereitet hier in dieser Situation den Jüngern, die noch da sind in dem Moment, ein Frühstück zu, ganz handfest, was zu essen. Essen geht irgendwie immer oder meistens. Er macht ein Frühstück für die Jünger, die sich da die ganze Nacht abgemüht haben. Und dann sitzen die da, so einige der ehemaligen 12 Jünger, sitzen gemeinsam am Ufer, unter ihnen Petrus. Und sie sitzen, ruhen sich aus, essen und schweigen. Überhaupt nicht wirklich nachvollziehbar. Wenn wir uns jetzt treffen könnten, würden wir reden und erzählen, wie es uns geht und würden das genießen. Die sitzen da und schweigen, wahrscheinlich. In diese Stille hinein, nach dem Mahl, ist es Jesus, der anfängt zu sprechen. Er bricht das Schweigen und spricht Petrus direkt an. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich die hier lieben? Ich finde es immer spannend, sich auszumalen, wie es demjenigen, von dem da in der Bibel die Rede ist, wie es ihm wohl gegangen sein mag. Petrus hatte mal großspurig verlauten lassen, er würde Jesus niemals verlassen, er geht mit ihm sogar in den Tod. Und allen hätte er zugetraut, dass sie Jesus verlassen, aber sich selber nicht. Er wollte für Jesus kämpfen bis in den Tod. Aber dann bei einer einfachen Frage, einer einfachen Mark, scheint er Jesus nicht mehr zu kennen. Er leugnet es. Dreimal laut zu hören, sagt er, kenne ich nicht, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Jesus hatte ihm das vorher angekündigt, das macht die Sache nicht einfacher. Als dann der Hahn kräht, ging er hin und weinte bitterlich, heißt es in einem anderen Evangelium. Also der gute Petrus hat versagt auf ganzer Linie, öffentlich, und alle wissen es. Mit dieser Last muss Petrus leben. Und vielleicht verdrängt er sie, mag sich nicht damit beschäftigen. Ändern kann es ja doch nicht mehr, der Zug ist abgefahren. Vielleicht würde er alles darum geben, wenn es wieder so wäre wie vorher, normal. Wenn er sein Verhalten ungeschehen machen könnte. Was ich spannend finde, ist, dass Petrus sich aber immer noch in die Jüngergemeinschaft hineintraut, obwohl alle Bescheid wissen. Aber es scheint so, als würde da niemand ihn daraufhin ansprechen. Sie sind ja auch nicht viel besser, die meisten. Die sind ja selber abgehauen. Aber vielleicht ist da der ein oder andere Blick so, Petrus, war nix, wa? Aber dann kommt diese Frage von Jesus. Hast du mich lieb? Ja, was soll Petrus bitte schon darauf antworten? Sagt er ja, könnte Jesus sagen, ja, davon habe ich aber nicht viel gemerkt. Sagt er nein, ist sowieso alles aus. Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich finde allein die Frage von Jesus schon wirklich spannend. Er hätte auch anders reden können. Er hätte auch sagen können, Simon, warum hast du mich verleugnet? Oder Simon, du hast hier echt versagt auf ganzer Linie, weißt du, ne? Menschen müssen doch auch mal mit ihrer Schuld ganz konkret konfrontiert werden. Das muss doch auch mal sein. Man kann doch nicht einfach darüber hinweggehen. Die anderen Jünger scheinen Jesus diesen Part des Ansprechens zu überlassen. Sie mischen sich nicht ein. Jetzt sind wirklich nur Petrus und Jesus da. Und so hat Petrus jetzt wirklich durch diese Frage die Möglichkeit, in sich zu gehen und zu fühlen, was er fühlt und zu denken, was er überhaupt denkt. Und vielleicht denkt er an seine erste Begegnung mit Jesus. Denn Jesus spricht ihn bei dieser Frage mit seinem Namen an, den er da noch hat. Jesus hat ihm ja einen neuen Namen, Petrus, gegeben. Sein eigentlicher Name war Simon. Und darauf kommt Jesus in der Frage wieder zu sprechen, sagt Simon. So als wollte er ihn daran erinnern, Du, da war doch noch mehr. Weißt du noch, als ich dich berufen habe, das war nicht deine Idee, das kam von mir aus. Und vielleicht erinnert sich Petrus wirklich an dieses ganze Miteinander, die Monate und Jahre, die sie miteinander unterwegs waren. Vielleicht will Jesus ihn alleine schon durch diese Ansprache mit seinem Namen darauf stoßen und sagen, du, da ist noch so viel mehr als dein Versagen. Und vielleicht kennen wir das selber von uns, dass wenn jemand uns einen Vorwurf macht, dann ist meistens erstmal Abwehr. Man will sich davon erstmal distanzieren, weil sich das einfach nicht richtig und nicht schön anfühlt. Egal, ob es richtig war oder nicht. Die Frage, die Jesus hier dem Petrus stellt, gibt Petrus Raum für eine Antwort und selber Stellung zu beziehen. Petrus bekommt den Raum, dass sich auch in ihm etwas entwickeln kann. Er wird durch Jesus nicht auf sein Versagen sofort festgelegt, Petrus, du Versager, sondern er fragt Simon, was ist? Ich finde das seelsorgerlich unglaublich wertvoll, wie Jesus hier mit Petrus umgeht. Er spricht es an, aber indirekt. Es ist für alle klar, worum es geht, aber Petrus hat die Chance, nicht gleich in die Defensive zu gehen. Interessant sind auch die Wörter, die Jesus und Petrus gebrauchen. Jesus fragt Petrus nach der Liebe, die alles überwindet, nach der göttlichen Liebe, die eigentlich nur Gott haben kann, nach der Agape. Petrus antwortet aber ganz anders. Im Deutschen wird das nur so teilweise deutlich. Petrus antwortet mit der Liebe, die freundschaftlich ist, mit der Philia. Er geht quasi auf eine andere Ebene. Und im Prinzip sagt er damit, boah, Liebe ist ein großes Wort. Ich habe ja gerade meine Grenzen gezeigt. Aber er sagt, ich habe dich gern. Das ist eine andere Ebene als ich liebe dich. Und im Prinzip sagt er, ich versuche das wirklich, aber ich kann für mich meine Hand nicht mehr ins Feuer legen. Ungewohnt bescheiden gesteht Petrus hier seine Grenzen und lernt damit ganz viel über sich und auch über eine neue Realität. Der große Held, das ist er nicht. Vielleicht war er das auch nie. Aber er wirkte immer so. Petrus geht voran, große Klappe. Er ist nicht der große Held, das gesteht er hier im Prinzip durch diese Formulierung ein. Und was er macht, er bindet sich durch seine Antwort aber erneut an Jesus, durch dieses ehrliche Geständnis, so, ich glaube, ich kann dich gar nicht so groß lieben, aber ich habe dich echt gern. Er gibt sich quasi in Jesu Hand ganz neu, wenn er sagt, es ist eigentlich egal, was ich sage, du guckst doch eh in mein Herz. Und mein Herz sagt, ich will, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Es ist ein seltsames Frage-Antwort-Spiel, das hier Jesus und Petrus betreiben. Dreimal geht es hin und her. Dreimal kennen wir schon. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Hier bekommt Petrus die Chance, sich dreimal zu Jesus zu stellen. Und ich glaube, das bedeutet tatsächlich was. Ich glaube, das ist die Chance, ich sage mal ganz groß, das Trauma seiner Verleugnung zu überwinden. Dreimal kann er sich zu Jesus stellen und sagen, Herr, ich hab dich lieb, ich wirklich. Bei der dritten Frage, liebst du mich, passt sich Jesus interessanterweise jetzt an die Formulierung des Petrus an. Und er fragt nicht mehr, liebst du mich mit der göttlichen Liebe, die alles überwindet, sondern hast du mich lieb? Er begibt sich auf die Ebene, auf der Petrus ist und sagt damit, wenn das jetzt deine Ebene ist, dann ist das in Ordnung. Und von da aus gehen wir weiter. Und das sehen wir daran, Jesus führt Petrus in eine neue Realität. Er hilft ihm, diese neue Normalität zu leben. Und zwar mit dem Wissen, dass Jesus weiß, dass er versagt hat. Jesus geht nicht einfach drüber hinweg, sondern im Prinzip sagt er, ich weiß Bescheid, aber du kriegst eine neue Chance. Und ich glaube, beide wissen, dass das nicht das letzte Mal ist, dass Petrus versagt. Und dass er nicht der große Held ist und dass er das aber auch gar nicht sein muss. Die neue Normalität heißt, dass die Beziehung zu Jesus wichtig ist. Wie ist die? Dass die Beziehung zu Jesus klar ist. Jesu erste Frage heißt nicht, was kannst du alles für mich tun? Welche Gaben hast du? Welche Stärken? Wo hast du dich wo setzt du dich ein? Oder glaubst du an mich? Kannst du die geistlichen Grundgesetze alle aufzählen. Die erste Frage Jesu lautet: Liebst du mich? Hast du mich lieb? Wie ist deine Beziehung zu mir? Wo sind wir im Miteinander? Das ist ein geistliches Prinzip, das genauso für uns gilt. Das ist das Wichtigste. Das ist der Kern der guten Nachricht. Das ist der Kern der Liebe Gottes, dass es um Beziehung geht, nicht um unsere Leistung. Nicht darum, was wir alles können und schaffen, wie wir aussehen, was wir machen, welche Einstellung wir haben. Es geht auch nicht in erster Linie um unsere Liebe zur Gemeinschaft oder zur Gemeinde oder zu einem christlichen Werk, sondern es geht um die Liebe zu Gott. Es geht um uns und Gott persönlich. Völlig egal, was da die anderen 6 Jünger, die da um Petrus auch noch herum waren, was die denken. Jesus fragt Petrus, wie sieht es bei dir aus? Dafür ist Jesus in den Tod gegangen. Dafür ist er vom Vater aus dem Tod auferweckt worden, damit wir dieses neue Leben in Beziehung zu Gott leben können. Jesus gibt Petrus hier eine neue Chance. Und zwar gibt er ihm einen Auftrag. Petrus bekommt den Auftrag, er soll sich um die Schafe Jesu kümmern. Und hier ist auch, wie bei dem Wort Liebe, für das Wort Schafe gibt es sogar 3 verschiedene Begriffe im Griechischen. Im Deutschen wird das so ein bisschen deutlich. Das ist schon fast poetisch formuliert, diese Unterschiedlichkeit. Die Bedeutung ist die gleiche. Petrus soll sich um die Leute kümmern, die Jesus folgen. Ehrlich jetzt, Jesus, Petrus, der so glorreich versagt hat, der kriegt jetzt diese hohe Verantwortung. Das heißt, Petrus, der Versager, bekommt nicht nur Vergebung, sondern er wird von Jesus in eine verantwortungsvolle Aufgabe berufen. Jesus verlässt sich erneut auf ihn. Er traut ihm was zu. Er nagelt Petrus nicht auf sein Versagen fest. Er lässt ihn nicht fallen, er will ihn weiter gebrauchen. Und zwar nicht nur, weil er Menschen braucht, die sich für ihn einsetzen und für das Reich Gottes, sondern um Petrus neues Leben zu zeigen und eine neue Zukunft zu zeigen. Und mit dieser Neuberufung richtet Jesus den Blick des Petrus eben in diese Zukunft, in eine neue Zukunft. Petrus kommt hier in eine neue Normalität. Er lernt eine Menge Dinge. Er lernt, es geht um Beziehung, um die Liebe, nicht um Perfektion, nicht um das, was er alles schafft und wo er stark ist. Ich glaube, Petrus muss sich hier tatsächlich von dem Bild, was er von sich selber hat, verabschieden. Er ist nicht der super Überflieger, der alle beeindruckt. Der Einzige, der hier wirklich beeindruckt, das ist Jesus. Für Petrus wird es nicht mehr wie vorher. Die Jünger wissen um sein Versagen. Das ist jetzt ein Teil seiner Geschichte. Das geht nicht mehr weg. Aber er hat den Blick in die Zukunft. Er wird darauf nicht festgelegt. Er kann sich weiterentwickeln. Um in die Zukunft gehen zu müssen, muss er sich von seinen alten Vorstellungen verabschieden, von dem, wie sein Leben einmal aussah. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir auch stehen. Wir müssen uns in diesem Moment von manchem verabschieden, was in diesem Moment nicht geht und vielleicht auch erstmal nicht mehr gehen wird. Wir erleben das im Moment. Wir müssen manche Erwartungen loslassen, um den Blick neu zu dem zu bekommen, was jetzt da ist, was in Zukunft gehen kann. Die gute Nachricht ist, Gott schenkt Zukunft. Gottes Möglichkeiten sind mit dem Coronavirus nicht eingedämmt. Gott hat unendlich viele Möglichkeiten, uns eine Zukunft zu schenken und unsere Zukunft zu gestalten. Das ist die gute Nachricht von Ostern. Deshalb auch nochmal diese Ostergeschichte, diese Begegnung des Auferstandenen mit den Menschen damals. Es gibt eine Zukunft. Die sieht allerdings, ich würde mal sagen, immer anders aus, als wir uns das vorstellen. Aber es ist eine von Gott geschenkte Zukunft. Das ist das Wichtige. Gott schenkt uns Leben. Und zwar schon jetzt. Nicht erst, wenn wieder alles so ist, dass wir besser damit klarkommen. Ich finde das ganz wichtig, dass wir das für uns verstehen, dass Gott auch jetzt da ist und jetzt mit uns Leben gestalten will. In dem, was geht. Ich glaube nicht, dass jemand erlebt, dass seine Lebensumstände irgendwann zu einem Zeitpunkt seines Lebens einmal perfekt waren. Wir müssen immer damit leben, dass irgendwas nicht richtig gut ist. Und wenn es schon nicht in unserem eigenen Leben ist, dann muss man einen Blick nur in die Welt tun. Aber das hält Gott nicht davon ab zu wirken. Das ist das Großartige. Jesus sagt seinen Jüngern und damit auch uns in Johannes 10, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Lieben, und auch wenn wir uns das jetzt vielleicht nicht wirklich vorstellen können, das gilt auch für diesen Moment jetzt, in dem wir sind, mit den Einschränkungen, die wir jetzt erleben. Und das ist im Prinzip mein Aufruf für heute, für uns. Lasst uns damit rechnen, dass Gott schon jetzt uns dieses Leben schenkt, in dieser anderen Normalität, die wir jetzt erleben. Leben aus seiner Fülle, in seiner Nähe. Ich schließe mit Worten, die Gott seinem Volk zugesprochen hat in einer Bedrängnissituation vom Propheten Jeremia. Das lässt Gott seinem Volk sagen, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und dazu sage ich Amen.